Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, der Briefkasten war schuld. Als der erfunden war, gab es plötzlich die Möglichkeit, Menschen anonym zu beleidigen. Vorher musste man Aug in Aug gegenüberstehen. Man war bekannt und riskierte Gegenwehr. Die persönliche Ehre galt etlichen mehr als das Leben. Häufig brauchte es ein Duell, um sie wiederherzustellen. Der Briefkasten als Pranger. Einen Ahnungslosen zu verleumden, kostete nur noch eine Briefmarke. Der Postbote erledigte die Arbeit. In Rossinis Verleumdungsarie hört man: Ach, der Arme muss verzagen, den Verleumdung hat geschlagen. Schuldlos geht er und verachtet als ein Ehrenmann zugrund. Wir lesen und hören es täglich. Der Zerfall der Debattenkultur erreicht immer neue Rekorde auf der nach unten offenen Richterskala. Es wird verleumdet und gelogen auf Teufel komm raus. Der große Verstärker Internet ist gleichzeitig Weltsender in Hosen oder Handtasche. Höflichkeit gilt in weiten Kreisen als gestriger Schmarren. Gegner werden Feinde, vom Mobbing in der Schule bis zum Shitstorm in größtmöglicher Öffentlichkeit. Respekt in der Kommunikation ist im freien Fall. Disziplinierende Wirkung der Fakten schwindet. Lügen gelten nicht mehr als beschämend, unmoralisch. Als sogenannte alternative Fakten brachten sie es zum akzeptierten Mittel im Kampf um Aufmerksamkeit und Macht. Das hat systemische Ursachen und Folgen. Menschen sind nicht mehr bereit, ein öffentliches Amt zu übernehmen. Wer sich exponiert, wird nicht befragt oder herausgefordert. Er wird angegriffen und niedergemacht. Wichtige und neue Ideen bleiben in der Schublade. Abwägendes Nachdenken gilt als Schwäche. Das Spektrum der Argumente und Alternativen verarmt. Gesellschaftliche Gruppen gebärden sich als Clan, Rotte, Stamm. Vornehmer gesagt als identitäre Bewegung, die alles andere Fremde, Neue ausgrenzt und zuletzt verfolgt. Eine auf Krawall und Klickzahl gebürstete Presselandschaft spielt auch eine zuspitzende Rolle. Sie personalisiert die Themen. Sie skandaliert sachliche Kontroversen. Sie will politisch mitmischen, wo sie vor allem berichten sollte. Damit delegitimiert sie sich selbst als glaubwürdig, allseits kritische Begleitung des öffentlichen Diskurses. Hoffentlich habe ich heftig übertrieben. Hoffentlich gibt es eine Immunabwehr der Demokratie, die man durch Bildung stärken kann. Hoffentlich gibt es gewählte Entscheidungsträger, die nicht resignieren. Wir haben einen wunderbaren Gast. Einen, der Fehlentwicklungen nicht einfach hinnimmt oder sogar sich anpasst. Herr Wolfgang Thierse ist in der DDR aufgewachsen. Mit der deutschen Wende wechselte er von der Wissenschaft zur Politik. Er wurde Mitglied der SPD und brachte es bis zum Präsidenten des Deutschen Bundestages. Leidenschaftlich und unbestechlich setzt er sich für Parteihygiene ein, etwa auch in der Spendenaffäre der CDU unter Helmut Kohl. Bis heute hat seine Stimme großes Gewicht bei der Gestaltung politischer Kultur in der Bundesrepublik Deutschland. Unser Thema treibt ihn um. Hochgradig sensibel für Fehlhaltungen der Gesellschaft hat er den Mut, sich klar zu positionieren. Herr Thierse, herzlich willkommen. Stichwortgeber ist wieder Michael Hirz, ehedem Programmchef des Ereignissenders Phoenix. Herzlich willkommen auch ihm. Ich bin sicher, dass ich lernen werde und gespannt darauf, was ich lernen werde. Nun schalte ich auf Empfang.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag, Herr Dr. Thierse.
Guten Tag.
Herr Dr. Thierse, als Sie Ende Februar in der FAZ einen Beitrag unter dem Titel »Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?« veröffentlicht haben. Haben Sie da geahnt, dass er eine so aufgeregte bundesweite Debatte um Identitätspolitik befeuern würde?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin vollkommen überrascht. Einerseits habe ich erlebt einen Shitstorm, vor allem im Netz, eher organisiert von der Queer-Community oder den Aktivisten da. Und auf der anderen Seite eine geradezu überwältigende Zustimmung. Weit über 1000 Briefe und Mails haben mich erreicht und Zustimmung erfreut ein Jahr. Aber was mich irritiert ist, dass in fast allen dieser zustimmenden Mails mir gedankt wurde für Mut, für den Mut, mit dem ich etwas ausspreche, was offensichtlich viele bedrängt, was sie nicht auszusprechen wagen, was sie unsicher macht und irritiert. Und das überrascht mich nun auch, denn ich habe mich nicht mutig empfunden, sondern ich habe einen Text geschrieben, bei dem ich möglichst genau zu formulieren versucht habe, was meine Eindrücke über die gesellschaftliche Kommunikation sind und welche Besorgnisse ich habe über den zunehmend aggressiveren Ton, die heftiger gewordenen Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft.
Welchen verstärkenden Anteil an dieser Aufgeregtheit, die Sie auch gerade schildern, hatten denn die sogenannten sozialen Medien Ihrer Meinung nach?
Sie haben gewiss einen Anteil, ein Teil der scharfen Reaktionen, der Beschimpfungen haben ja in den sozialen Medien stattgefunden, in denen ich mich üblicherweise ja kaum aufhalte. Ich werde nun 78, ich muss nicht mehr immer vor Twittern und mich in sozialen Medien aufhalten. Nein, aber es ist ja generell so, dass Netz sozusagen ein Raum geworden ist, in dem die eigenen Vorurteile bestätigt werden, wo man gewissermaßen unter sich bleibt und die eigene Meinung immer nur bestätigt, damit verschärft und damit auch die Aggressivität und die Radikalität zunimmt. Meine Besorgnis ist die, Demokratie lebt vom Austausch zwischen verschiedenen Meinungen, Positionen, Ansichten, lebt davon, dass man einander zuhört, auch einander widerspricht und dann versucht, Übereinstimmungen zu finden, Trends zu benennen, möglicherweise auch zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Aber wenn man immer unter sich bleibt, im jeweils eigenen Echoraum der eigenen Meinung, dann wird das schwierig mit der Kommunikation zwischen den verschiedenen.
Aber diese Debatte hat ja inzwischen längst auch die sozialen Medien, diese Echokammern verlassen und ist eine große gesellschaftliche Debatte geworden. Das müsste Sie doch eigentlich dann auch freuen, dass es tatsächlich diese Reaktion gegeben hat, auch wenn die vielleicht subjektiv in bestimmten Phasen schwer auszuhalten ist.
Ja, ich habe ja den Eindruck, dass dieser kleine Text in der FAZ offensichtlich einen Nerv getroffen hat. Dass viele Menschen das auch beschäftigt, was in unserer Gesellschaft passiert, wie kommuniziert wird, wie der Streit stattfindet, wie groß, wie scharf die Konfrontation ist und dass man darüber redet und sagt, ja, das ist ja meine Grundposition, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und wir erleben, dass diese Pluralität von Herkünften, Überzeugungen, kulturellen Zugehörigkeiten, religiös-weltanschaulichen Zugehörigkeiten, Ethnien etc. etc., dass diese Pluralität offensichtlich keine Idylle ist, sondern dass sie sehr anstrengend ist und mit Streit verbunden ist. Und deswegen kommt alles darauf an, wie wir diesen Streit zwischen den verschiedenen austragen, ob es uns gelingt, ihn friedlich und produktiv zu machen oder ob wir darauf beharren, nur jeweils unsere eigene Identität, unsere eigene Position, unser eigenes Interesse sozusagen absolut zu setzen und durchsetzen zu wollen, ohne den Blick auf die anderen, ohne sich von den anderen relativieren zu lassen.
Nun gehört ja Streit zu jeder Demokratie und ist ja so Teil ihres Wesenskerns. Aber haben wir vielleicht versäumt, aufgrund der technischen Entwicklungen dann auch nachzuziehen und selbst dann eben Instrumente zu entwickeln, um so eine produktive, friedliche Austragung von unterschiedlichen Meinungen zu entwickeln? Was könnte man da nacharbeiten und wie könnte das aussehen?
Bin nicht so sicher, ob es um technische Möglichkeiten geht. Man kann das Netz auch nutzen als offenes Netz, wo sich die verschiedenen begegnen, die unterschiedlichen Positionen und miteinander streiten, miteinander debattieren. Wichtiger erscheint mir die Grundeinstellung. Und das ist mein Plädoyer. Eine Gesellschaft, die miteinander friedlich zurande kommt, im Streite friedlich zurande kommt, die muss nicht nur ein Interesse an Diversität, an Vielfalt haben. Ich setze jetzt das Ja zur Diversität, zur Vielfalt ausdrücklich voraus. Sondern aus dieser Vielfalt, aus der Diversität entsteht noch nicht das Verbindende, das Gemeinsame. Und deshalb muss eine Gesellschaft ein Interesse haben, dass wir uns immer neu verständigen über das Verbindende, über das Gemeinsame. Gemeinsame Sprache, mit der fangen wir an, aber dann geht es auch die Anerkennung von Recht und Gesetz. Aber dann müssen wir uns auch immer neu verständigen über das, was uns an Werten, an Grundüberzeugungen, an Einstellungen miteinander verbindet. Also wir müssen uns verständigen, was wir unter Freiheit verstehen, unter Gerechtigkeit, unter Solidarität, unter gutem und gelingendem Leben, unter Menschenwürde, unter Toleranz. Das ist eine eigene ständige Anstrengung und Verständigung nötig dabei dafür. Und das geschieht nicht von allein. Nicht dadurch, dass ich mein je eigenes Interesse vertrete. Das ist legitim. Sondern ich muss mit dem Blick auf andere nach dem Gemeinsamen, nach dem Verbindenden immer neu suchen.
Kommt ja da den Parteien, die ja auch eine privilegierte Stellung haben innerhalb unserer Verfassung, eine besondere Aufgabe zu. Eigentlich hätten die Parteien ja auch den Auftrag, eben da eine gewisse Mäßigung in der Art und Weise der Auseinandersetzung zu leisten. Sie haben schon das Stichwort Solidarität genannt. Die SPD ist ja traditionell eigentlich die Partei, in der die Solidarität zu Hause ist, wenigstens ja. In der Selbstbeschreibung. Sie hat ja auch in ihrer Geschichte gezeigt, dass Gemeinsamkeit stark macht. Aber in Ihrem Fall hat man eigentlich Solidarität eher vermisst. Ist der Eindruck, den ich von außen habe, richtig? Oder haben Sie schon das Gefühl gehabt, dass Ihre Partei Sie da auch trägt?
Ja, das habe ich, denn ich habe aus meiner eigenen Partei ganz, ganz viel Zustimmung bekommen. Zwei kritische Bemerkungen von Saskia Esken und Kevin Kühnert. Sie haben das inzwischen zurückgenommen, Sie haben sich dafür entschuldigt. Sondern ich glaube, dass die SPD insbesondere eine Verpflichtung hat, weil sie sich ja selber versteht als Partei der Solidarität, auf eine einladende Weise Politik zu kommunizieren. Olaf Scholz hat jetzt dafür eine sehr gute Formulierung gefunden. Wir wollen eine Politik des Respekts machen, für eine Gesellschaft des Respekts. Und das heißt ja die Anerkennung von Unterschieden, gleiche Rechte für die Verschiedenen, egal wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht, welches Alter, welche sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, was uns voneinander unterscheidet. Aber dann zugleich eben auch daran zu arbeiten, was uns miteinander verbindet. Eine solidarische Politik des gerechten Ausgleichs, eine Politik des sozialen Ausgleichs, das ist schon wichtig und entscheidend. Aber ich will ausdrücklich sagen, das, worum es geht, ist nicht nur Sache der Parteien und der Politik. Es geht um eine immense kulturelle Aufgabe, die wir haben, nämlich die Anerkennung von Unterschieden und die Arbeit für das Verbindende, das Gemeinsame. Das findet doch nicht nur in der Politik statt, sondern das findet in Bildungsprozessen statt, das findet in kulturellen Austausch statt, das findet in der Kommunikation statt. Und da ist es die Aufgabe, das so zu machen und dagegen anzuarbeiten, was ich beklage und jetzt durch die Erfahrung der letzten Monate noch mehr als ein Problem empfinde. Die Auseinandersetzungen haben inzwischen ein Klima erzeugt, das fast wie ein Klima eines Kulturkampfes ist. Man gewinnt den Eindruck, dass Herkunft, Hautfarbe, Alter, Geschlecht und so weiter schon Schuldvermutungen begründen. Wenn ich lese, Weißsein ist der Kern von Rassismus. Oder wenn ich lese, Rassismus gehört zur DNA unserer Gesellschaft. Oder wenn ich lese, Normalität ist die Cancel Culture des alten weißen Mannes. Ich könnte noch viele solcher Thesen vortragen. Dann erzeugt es dieses Klima der Schuldvermutung, der Schuldzuweisung, eines geradezu fatalen Moralismus, der nicht mehr interessiert ist am Austausch von Argumenten, sondern an Schuldzuweisung. Man hört nicht mehr hin. Und es ist nicht mehr so wichtig, was einer sagt, welche Argumente er hat, sondern wer er ist und was er ist. Oder wenn ich sehe, dass die, wie soll ich das nennen, damit ich nicht ungerecht werde, wenn ich sehe, dass eine sprachliche Spaltung stattfindet zwischen denen einerseits, die an den Universitäten oder in den Redaktionen die Gender- und Rassismus-sensible Sprache pflegen und durchsetzen, und auf der anderen Seite das einfache, gewöhnliche, ironisch gesagt, das dumme Volk, das einfach so weiter quatscht und schwatzt und redet wie bisher. Das ist eine mir jedenfalls auffällige Spaltung. Und dies Letztere, das Volk empfindet die Sprache, die nun in Redaktionen und Medien gesprochen wird, irgendwie als von oben verordnet erscheint. Und das sozusagen auf das dumme Volk sozusagen herniedergeht. Und ich finde, das ist eine Spaltung, die nicht nötig ist. Ich bin nicht so konservativ, dass ich sage, wir haben nicht die Pflicht, in unserer Sprache auch sensibel zu sein für Unterschiede. aber ich habe etwas dagegen, dass das gewissermaßen verordnet wird und von oben herniederkommt, ohne dass je in irgendeiner Weise darüber demokratisch befunden worden ist oder dass man sich in irgendeiner Weise geeinigt wird. Sprache entwickelt sich, aber nicht auf dem Verordnungswege, sondern es geht Schritt für Schritt und ziemlich langsam.
Glauben Sie nicht auch, dass das ein Ergebnis ist, eben auch wieder dieser sozialen Medien, bei denen man dann nicht unterscheiden kann, ob das überhaupt auch eine zahlenmäßig relevante Größe ist, die sich auf bestimmte Positionen verständigt und auch einen Streit dann unerbittlich anheizt, oder ob es sich vielleicht doch um eine wirklich kleine Minderheit handelt? Sie selbst sagen ja, Sie haben auch in Ihrer Partei eigentlich eine breite Zustimmung erfahren. Ist unsere Einschätzung da vielleicht auch manchmal falsch? Also haben wir es da manchmal auch mit Scheinriesen in den Debatten zu tun, wo dann manchmal auch teilweise bizarre Außenseiterpositionen sich aufschwingen und so tun, als seien sie eine relevante gesellschaftliche Größe?
Nun, Sie haben schon recht. Wir kennen Zahlen nicht, die sind irgendwie Tabus. Wir wissen nicht, um nur Beispiele zu nennen, wie viele Menschen anderer Herkunft wir haben. Also man sagt immer mit Migrationshintergrund, da gibt es unterschiedliche Zahlen, die teilweise groß sind. Wir haben darauf Rücksicht zu nehmen, ausdrücklich. Wir werden bunter und vielfältiger. Und dazu sage ich ausdrücklich ja, dass es so ist. Das zu bestreiten ist rechte Identitätspolitik, der gefährlichen Illusion einer homogenen völkischen Nation anzuhängen, das führt zu Feindschaft, zu Hass und zu Gewalt. Und auf der anderen Seite die linke Identitätspolitik, die ich ja angemessen finde, sofern sie der Einsatz für Gleichheit, für gleiche Rechte, insofern ist sie zu unterstützen. Aber die Verkürzung, die Verschärfung, die Radikalisierung, die Vereinseitigung, die dabei vorgenommen werden, die halte ich für problematisch, wenn etwa gesagt wird, wir müssten so sprechen, dass auch alle diejenigen, die weder männlich noch weiblich berücksichtigt werden, also die verschiedenen anderen Geschlechter, die wir lehren, und die Zahl nimmt ja zu, die müssten wir auch sprachlich repräsentieren. Die Frage danach, wie viel sind es denn, die wir sprachlich repräsentieren müssen, diese Frage ist eigentümlich tabu, keiner weiß. Ich habe neulich einen Konflikt erlebt, wo jemand gesagt hat, er fühlt sich beleidigt, dass er in der männlichen Form angesprochen worden ist, obwohl er einen männlichen Vornamen hatte. Er sei eine non-binäre Person. Dann, vielleicht kann man das anders regeln als mit einer solchen scharfen Reaktion. Aber keiner weiß in unserem Lande, wie viele non-binäre Personen es gibt. Es gibt sie. Aber ich will auch nicht bestreiten, dass wir sozusagen immer auch bezogen auf die jeweils den Einzelnen hinsprechen müssen, aber wie wir die Sprache insgesamt verändern und ob das auf die Weise geht, dass wir unsere Sprache fast zerstören, da habe ich meine Zweifel. Aber geschenkt. Ich will nur noch mal ausdrücklich sagen, damit Sie mich nicht missverstehen, der Einsatz für gleiche Rechte der Verschiedenen ist legitim, ist Teil der Demokratie. Ich würde sagen, ist auch links im durchaus sozialdemokratischen Sinn. Aber das zu tun in der Form der Attacke, des Angriffs aufs andere, das widerspricht, glaube ich, jedenfalls meiner Lebenserfahrung, die ich in Satz zusammenfassen darf. Die heißt nämlich, je frontaler der Angriff auf eine Person, je aggressiver und totale die Kritik an ihr, umso stärker die Abwehr, umso geringer die Chance und Bereitschaft zu selbstkritischer Reflexion und Korrektur. Das muss man wissen. Änderungsprozesse brauchen Zeit und sie müssen einladend sein. Jakobinisches Verhalten, aggressive Attacke, das ist die menschliche Erfahrung, führen eher zur Abwehr. Und als Demokrat habe ich gelernt, wenn man etwas für Minderheiten erreichen will, dann muss man Mehrheiten dafür gewinnen und sie nicht abschrecken, sie nicht in die Konfrontation zwingen.
Sie haben ja für Ihren Beitrag zur linken Identitätspolitik ausgerechnet die FAZ gewählt. Das ist eine eher bürgerlich-konservative Zeitung. War das nicht so ein bisschen auch Eulen nach Athen tragen? Denn der Applaus des Publikums dort, also des Publikums der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war Ihnen ja relativ sicher. Die Adressaten aber Ihres Beitrags sehen sich ja eher als Teil der Linken. Also wäre die Wahl zum Beispiel eines Mediums, das stärker in das linke Lager strahlt, nicht vielleicht zielführender gewesen?
Das ist ein zufälliger Vorgang gewesen, denn diesem Text in der FAZ ging ein langes Interview voraus, das ich in einer linken Zeitschrift veröffentlicht habe, in einer Zeitschrift, die ich mit herausgebe, nämlich die Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte. Und dieses Interview, in dem ich viel ausführlicher argumentiere, habe ich ein paar Freunden gegeben und die sagten mir, das musst du, das müssen Sie anderswo veröffentlichen, wo es viel mehr Leute erreicht. Es wäre schade, wenn das keiner lesen und hören würde. Und so kam dann die Idee, bei der FAZ anzufragen und sie haben das dann auch sofort abgedruckt. Und dann geriet es in die Auseinandersetzung, in Auseinandersetzungszusammenhänge, die gar nicht planbar waren.
Sie haben gerade auch ganz kurz die Hochschulen erwähnt. Die Hochschulen sind ja eigentlich ein Hort der Gedanken- und der Sprechfreiheit oder sollten es zumindest sein. Aber gerade an den Hochschulen in den USA fing das an, aber mittlerweile gibt es dieses Phänomen ja auch bei uns in Deutschland. Bei den Hochschulen ist in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen, dass missliebige Meinungen nicht artikuliert werden durften. Also da wurden dann Menschen, die eigentlich auf dem Boden der Verfassung stehen, daran gehindert, sich zu äußern. Da gab es eben auch sehr, sehr unschöne Szenen. Was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn die Hochschulen als Hort der Freiheit, der Gedankenfreiheit, sich dann stärker dem Schutz vor Meinungen als dem Schutz von Meinungen verpflichtet sehen?
Wo solche Entwicklungen sich anbahnen, muss man sich gegen sie wehren. Mir ist ja sofort vermittelt worden, dass ich nicht recht hätte, wenn ich von der Gefahr von Cancel Culture rede, die gäbe es nicht. Und sofort bekam ich massenhaft Zuschriften mit Beispielen, was an Universitäten passiert. Also sage ich ausdrücklich, alles, was im Rahmen, in dem wirklich großen Rahmen des Grundgesetzes an Meinungen artikuliert wird, muss in unseren Medien, muss an den Universitäten Platz haben. Wir haben uns zu wehren gegen Rechtsextremismus und Neonazitum und vieles andere, was unsere Verfassung, unser Grundgesetz ausschließt, was gegen die Menschenwürde von Menschen ist. Wir haben uns zu wehren gegen Antisemitismus. Aber wir haben sehr viel zuzulassen an Meinungen. Die angemessene Reaktion auf eine Meinung, die einem nicht passt, die man für falsch hält, ist nicht, sie zu verbieten, das macht sowieso keinen Sinn, sondern ist, ihr zu widersprechen. Sie also in die Debatte zu beziehen, einzubeziehen, das wäre angemessen, aber nicht jemandem das Wort zu verbieten.
Für manche Linke, und jetzt denke ich an Sarah Wagenknecht und ihre jüngste Buchveröffentlichung, für manche Linke ist die Diskussion um Diskriminierung, Identitätspolitik, um strukturellen Rassismus oder gendergerechte Sprache das Hobby oder die Schule eines letztlich ja gut situierten, akademisch gebildeten Großstadtmilieus. Ist da an dieser These etwas dran? Denn Menschen in schlecht bezahlten Servicejobs, den einen oder anderen kenne ich und Sie möglicherweise auch, oder Menschen mit Zuwanderungsbiografie in schlecht bezahlten Jobs, die haben ja eigentlich andere Sorgen als zum Beispiel gendergerechte Sprache.
Also die Beobachtung ist vermutlich zutreffend. Was wir gegenwärtig erleben, ist natürlich eine Debatte, die in den Feuilletons stattfindet. Gut, das ist auch der Ort für solche Art kultureller Debatten. Es ist etwas, was an Universitäten und in Medien ausgetragen wird. Das ist sicher richtig. Und man muss schon sehr darauf achten, dass wir nicht in eine Schieflage kommen. Ich bin Sozialdemokrat. Ich finde wichtig, dass wir in dieser Gesellschaft an zentraler Stelle über Gerechtigkeitsfragen debattieren, dass wir sie nicht vernachlässigen. Denn das ist doch nach wie vor der Befund. Wir leben in einem sehr reichen Land, aber dieses Land ist ungerecht. Vermögen, Eigentum, Bildung, Kultur sind ungleich verteilt. Darüber, wie wir das ändern, wie wir da mehr Gerechtigkeit erreichen, wie wir Verhältnisse erreichen, wo auch diejenigen, die schlechter bezahlt sind, die schlechter ausgebildet sind, menschenwürdiges Leben führen können. Das sollte immer im Zentrum auch von politischer Debatte stehen, wie wir die Gesellschaft verändern. Wir haben jenseits der Pandemie, die uns gerade so quält, doch alle Aufgaben, die durch die Pandemie nicht kleiner geworden sind. Die ökologische Umgestaltung, die digitale Transformation, die gerechte, friedliche, faire Gestaltung der Globalisierung, die innere Gestaltung der Gemeinsamkeit, also wie wir friedlich mit Pluralität umgehen. All das sind Aufgaben, über die wir debattieren sollen. Und die halte ich für wichtig. Davon ist identitätspolitischer Streit ein Teil. Ich will sie gar nicht verteufeln. Manches davon ist unausweichlich. Aber die Aggressivität, mit der das geführt wird, die halte ich durchaus für problematisch.
Benutzt denn diese Diskussion nicht unterm Strich sogar den Kräften, die man eigentlich als Linker und als Linke nicht unterstützen will? Also nutzt es nicht letztlich reaktionären Kräften der identitären Bewegung oder im parteipolitischen Spektrum der AfD, die ja inzwischen schon als Reaktion darauf mit dem Slogan aufwartet, Deutschland, Punkt, aber normal.
Ja, das ist schon ganz eigentümlich. Ich hatte in einem Interview das kleine Wörtchen normal verwendet. Und daraufhin gab es einen Artikel im Berliner Tagesspiegel, in dem ich in die Nähe von autoritärem, ja faschistischem Denk gerückt wurde. Und dieser Artikel war da auch ins Netz gestellt, überschrieben, Normalität ist die Cancel Culture des alten weißen Mannes. Und ich habe mich geschüttelt und habe gesagt, es ist doch eigentümlich, in dieser Pandemie-Situation, die so uns quält, sehnen sich alle Menschen nach Normalität. Wir wollen wieder ein normales Leben führen, wie normale Menschen. Aber mir wird gesagt, Normalität, das ist eine Denunziation gegenüber den allen vielen verschiedenen anderen. Und ich dachte, ich habe doch das Wort normal verwendet, wie es im Duden steht. Da steht nämlich übersetzt alltäglich, gewöhnlich, durchschnittlich, ich füge hinzu, nicht extrem, nicht auffällig. In diesem Sinne habe ich das Wort verwendet, aber es half mir nichts. Junge Journalisten haben einen Anlass gefunden, einen Artikel zu schreiben, der wirklich einen Artikel der persönlichen Herabwürdigung zu finden. Und das meine ich. Wenn es uns nicht wieder gelingt, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Positionen, auch aus unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Betroffenheiten, also unterschiedlichen Identitäten, so zu führen, dass wir den anderen achten in seiner Würde, dass es uns um die Sache geht, um das Argument geht und nicht darum, selber Recht zu bekommen und den anderen ins Unrecht zu setzen in einem umfassenden menschlichen Sinne, dann werden die unausweichlichen Auseinandersetzungen einer pluralistischen Gesellschaft immer schädlicher, immer mörderischer werden. Und das halte ich nicht für sinnvoll. Das ist übrigens auch, ich wiederhole mich, nicht im Interesse der verschiedensten Minderheiten, die zu ihrem Recht kommen sollen in unserer Gesellschaft.
Weil der Vorteil von Debatten, und das ist das Positive, ist ja, dass sie gelegentlich auch dazu beitragen, Dinge zu klären und wieder einen funktionierenden Kompass als Ergebnis. Insofern ist ja möglicherweise auch das Gute am Schlechten dieser Debatte jetzt, dass wir nach dieser Debatte dann vielleicht ein bisschen klarer, ein bisschen gelassener und in dem Sinne, wie Sie es gerade geschildert haben, auch normaler miteinander.
Ja, das Wörtchen, gefährliche Wörtchen normal haben Sie jetzt verwendet.
Als Zitat.
Ich glaube, die Debatte wird nicht vorübergehen, weil natürlich bestimmte Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen, Erfahrungswelten, Prägungen gehören zu unserer Gesellschaft. Wir müssen sie so austragen, dass sie nicht immer aggressiver werden und verletzender und erniedrigender gegenüber den jeweils anderen. Also was ich mir wünsche, ist eine wechselseitige, geduldige, aufmerksame Zuhör- und Erklär- und Lernbereitschaft. Wir haben wechselseitig voneinander zu lernen, aber nicht so, dass die einen nur von den anderen lernen. Sage ich es mal etwas grob, die sogenannte weiße Mehrheitsgesellschaft muss offen sein und lernbereit sein gegenüber denjenigen, die zu einer Minderheit kommen mit anderen Herkünften, anderen Prägungen, anderen Überzeugungen etc. Und umgekehrt gilt das auch. Diejenigen, die sich zu einer Minderheit zählen, egal ob das eine Minderheit sexueller Orientierung oder ethnischer Herkunft oder des Geschlechts oder ist, sie haben bereit zu sein, sich zu erklären, ihre Erfahrungen zu übermitteln, aber so, dass sie die anderen nicht ins Unrecht setzen, ihnen sozusagen ein Schuldgefühl reichen, so in dem Sinne nicht. Rassismus gehört zur DNA unserer Gesellschaft. Aus einer DNA kann man nicht aussteigen. Dann macht man die Differenz zu etwas Unentrinnbarem und das will ich nicht. Meine ganze Argumentation zielt auf die Anstrengung, das Verbindende, das Gemeinsame, das Verbindliche immer wieder neu miteinander zu besprechen, zu definieren und sich darauf einzulassen.
Diesem Wunsch, den Sie haben, oder diese Hoffnung, die Sie formulieren, der kann man sich nur anschließen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses sehr aufklärende Gespräch. Vielen Dank, Herr Dr. Thierse.
Herzlichen Dank meinerseits. Alles Gute.
Reinhören. Der Podcast.